Die Vorstopper, der Bundesliga-Podcast mit Michael Schulz und Florian Joswig.
Und ich weiß nicht, ob ich richtig vorbereitet bin heute, Michael. Ich habe vor, lass mich nicht lügen, 3 Stunden erfahren, dass wir uns heute wieder sprechen. Eigentlich wollte nämlich der Kollege Matthias Scherf mal wieder ein bisschen mit dir schnacken.
So, und jetzt hör genau auf meine Spitze. Du. Der Mattes ist unser Brandherd.
Oh.
Weil er hat sich groß angekündigt heute, ja, für den frühen Nachmittag. So, und dann bereite ich mich natürlich oder will mich entsprechend vorbereiten. Ja, und dann, wie du gesagt hast, dann kommt kurzfristig die Meldung, ja, ich kann doch nicht. Termin, ich meine, klar, es geht vor, berufliche Termine gehen vor. Dann musst du erstmal praktisch unvorbereitet einspringen. Jo. Und ich bin noch nicht fertig, auch noch im Vollchaos, ne? Ja. Also, der Brandherd steht fest, aber das wird eh das Thema werden heute.
Ja, ja.
Aber das nur am Rande, oder wie siehst du das alles hier?
Ja, also es muss ja nicht, also wir wollen uns jetzt nicht auf einen Brandherd einschießen. Es gibt ja viele andere Sachen noch. Also immerhin, wir haben ja letzte Woche gesagt, komm, wir hören uns diese Woche wieder nach 2 weiteren Siegen. Und ich sag mal so, es gab zumindest keine Niederlage, ne? Also Sieg gegen Pauli. War schon mal Sieg Nummer 1.
Ja, und dann, das war ja auch in Ordnung.
Und dann 1-1 zu Hause gegen Lille in der Champions League. Da war zumindest eine Halbzeit in Ordnung.
Ja, aber das ist das Tragische eigentlich. Ja, ne? Ja, weiß ich, sollen wir es mal so der Reihe nach abarbeiten?
Ja.
Können wir vielleicht machen, ne? Oder?
Ja.
Weil St. Pauli war ja das Spiel, bei dem der Brandherd erkannt wurde. Und das war ja nicht schlecht, ne? Oder? Also, wir haben uns schon bescheuerter angestellt bei
Absolut.
Auswärtsspielen. Es war immerhin der zweite Sieg in Folge, ne? Das
genau.
Erste Mal in dieser Saison. Pauli ist nicht so einfach gewesen. Also das aus mehreren Gründen. Eben Champions League-Spiel steht bevor. Dann Pauli selbst, hatten wir ja alles letzte Woche besprochen, war ja... Ist ja durchaus jetzt nicht so leicht zu nehmen und ist natürlich so ein Verein, wo der BVB immer gerne irgendwie Chaosleistung bringt.
Ja.
Und ja, gut, das sah ja auch am Anfang, sah es ja nicht so richtig gut aus in der ersten Halbzeit. Da hat man schon wieder, da ging es schon wieder los. Ich habe mir erstmal aufgeschrieben letzte Woche gleich. Nach 30 Minuten hatten wir schon wieder 2 Kilometer weniger gelaufen.
Mhm.
Ja. Ja. Ballbesitz war in Ordnung, war wieder wie immer 57 zu 43, gut, aber 2 Kämpfe, 60 zu 40 für St. Pauli. Ja? Ja, und so war das Spiel auch irgendwo, ne, gefühlt. Also da war so wenig, ja. Und dann kam ja Gott sei Dank die zweite Halbzeit und dann haben sie sich ja nochmal aufgerafft, ja. Und dann die Tore durch Guirassy, 50. und, sprechen wir gleich noch drüber, 58. 2-0 Adeyemi.
Mhm.
Und dann sah das plötzlich ganz anders aus. Dann hatte ich mal aufgeschrieben, in der 75. Minute haben sie zwar immer noch 2,5 Kilometer weniger gelaufen, aber da sie vorher schon nach 30 Minuten 2 hatten, sieht man daran, dass sie dann schon ein bisschen mehr Gas gegeben haben. Ja, dann war es nur noch praktisch ein halber Kilometer weniger, den man ja eigentlich nicht zählen kann. Und plötzlich war die Zweikampfquote nur noch 52 zu 48 für St. Pauli. Und nach 90 Minuten, als wir dann am Ende noch 3,5 Kilometer weniger gelaufen sind, was nach einer 0-2-Führung aber jetzt nicht so schlimm ist. Also wie gesagt, es hat sich dann im Grunde verbessert nach diesen ersten 30 Minuten.
Ja.
Ne? Wie sich das Spiel auch verbessert hatte, ja, war der Ballbesitz immer noch bei 57% bei uns, aber Zweikampfquote 53. Ne? Also ganz klar zu sehen, die Jungs haben dann mehr Gas gegeben und waren intensiver in den Zweikämpfen und so weiter. Und das hat sich ja auch alles, denke ich mal, ganz gut angefühlt. Und das haben sie ja relativ sicher nach Hause gebracht.
Ja.
Ja, oder so, von daher muss man sagen, war das alles soweit okay. Ne?
Absolut. Ja, Adeyemi, und eben, endlich mal der zweite Sieg in Folge, ja. Ne? Das gab es ja diese Saison noch gar nicht. Also auch das positiv. Dann aber Adeyemi, genau, wolltest du ansprechen?
Ja.
Weil der auch, der hat ja nicht nur da getroffen
genau,
und überzeugt.
Jetzt das Megator gegen Lille, kommen wir ja gleich noch zu.
Boah.
Also Adeyemi hat schon da gut performt, muss man tatsächlich sagen. Ne? Der spielt wirklich im Moment seinen guten, richtig guten Stiefel.
Ja.
Ne? So, das habe ich noch verschiedene Indikatoren für. Da muss ich immer an meinen, wir haben am, ich glaube, das war das, das Spiel gegen Heidenheim, das 2-1. Da hatte doch der Thulberg den Adeyemi 46. reingebracht und 87. wieder rausgebracht.
Ja.
Ja, und dann hatte ich ja, oder dann hat der Thomas Laumann, der hat mich ja schwer kritisiert, ja, wieso ich das in Ordnung finde und so, dass man so einen da ja, das war ja eine totale Demontage, schrieb er ja, ne? Und ja, und dann hatte ich das ja argumentativ irgendwie versucht klarzumachen, dass wenn eben sämtliche normale Kritik nicht hilft, dass man eben, dass das ein Weg ist, mal einen richtig aufzuwecken. Mhm. Und mein lieber Thomas, falls du zuhörst, du siehst, ja, es scheint geholfen zu haben. Ja? Der ist nämlich seit der Geschichte ist der Adeyemi wie ausgewechselt. Ne?
Ja.
Offensichtlich kapieren es einige nur echt mit der in Anführungsstrichen totalen Demontage, indem man die richtig in den Arsch tritt. Ne? Ansonsten kannst du es ja nicht erklären. Ne? Übrigens hatte der Thomas hier nämlich noch damals auch noch gefragt, apropos Langer, wie ich dann reagiert hätte, wenn ich verletzt nach einer Verletzung eingewechselt worden wäre und dann kurz vor Schluss wieder ausgewechselt worden wäre. Thomas, ich weiß es nicht, weil bei mir wäre es unmöglich gewesen. Ne? Ganz einfach. Weil, wenn ich verletzt bin, gehe ich nicht ins Spiel. Oder ich hätte eine Voltaren genommen, dann hast du keine Schmerzen, dann kannst du auch wieder spielen. Und ich hätte eben versucht, alles zu geben. Das war nur das Einzige, was ich konnte. Ich bin zwar nicht so ein genialer Fußballer gewesen, aber ich kam eben nur. Also von daher erübrigt sich diese Frage bei mir. Ja, aber nochmal, man hat gesehen, was der Thulberg damals, sagen wir mal, initiiert hat, ja, mit dieser totalen Demontage, hat gewirkt.
Ja, aber auch wieder, also ich war jetzt am Dienstag, war das ja im Stadion gegen Lille und habe da auch mich immer wieder gewundert, wie der Adeyemi abgezogen ist teilweise. Ne? Der hat ja die Verteidiger da stehen lassen, das glaubst du nicht. Was der für einen Antritt hat, mit Ball,
Ball. Den Antritt mit Ball hat er schon immer gehabt, nur also was ich auffällig finde, ist, der hat sich ja sonst bei gefühlt jeder zweiten etwas heftigen Ballberührung hat er sich ja irgendwie hingeschmissen. Mhm. Er ist ja dann war, weißt du, oder?
Ja,
ist ja auch im 16er immer gefallen und so, ne, und hat er immer ist immer hoch und hat immer rumgejammert und so, ne? Auch das ist nicht mehr zu sehen. Nee. Ja, der geht in die Zweikämpfe, ja, der schmeißt sich nicht mehr hin, der hält dagegen und wenn er mal getroffen wird oder umfällt, ja, dann steht er auf und versucht auch tatsächlich nach hinten zu arbeiten. Ja, also da ist noch verbesserungswürdig, aber es ist zu sehen, dass er da also auf jeden Fall auch auf einem richtig guten Weg ist. Ne? Also von daher muss ich sagen, Adeyemi, Hut ab, also Thulberg, super Maßnahme. Ja. Nur jetzt gerade gegen Lille, ich meine, das war ja ein Traumtor, ne?
Ja.
Das muss man ja sagen. Ne? Das war echt klasse und wie gesagt, er hat auch da wieder gut performt, viele, viele Zweikämpfe gehabt. Also das war schon gut, aber hey, der soll keine Interviews mehr geben.
Obwohl, ich fand's eigentlich ganz sympathisch, ne? So im Sinne von, dann holen wir es halt jetzt bei denen und sowas, was er da gesagt hat.
Aber nach so einem Spiel zweiter Halbzeit,
ja. Ich weiß nicht, ey. Das ist halt Optimismus trotzdem, ne?
Ja, gut, kann man so oder so
sagen. Ja.
Vielleicht habe ich auch einen Vorurteil. Ich weiß nicht, aber ich fand's jetzt, ehrlich gesagt, jetzt.
Ja, aber es ist ja wieder.
Das war mir zu einfach. Dann gewinnen wir eben in Dings. Puh, ja, klar, natürlich hoffen wir alle, dass wir in Dings gewinnen. Also,
ja, aber Sie haben es so, noch in der eigenen Hand. Es ist halt jetzt relativ einfach, so auch aus Fansicht. Ne? Der gewinnt, ist halt weiter. Da brauchen wir nicht viel rechnen. Aber auch Lille und auch wieder Pauli. Es ist immer eine Halbzeit, die läuft. Und die andere Halbzeit läuft gar nicht.
Wobei, was mich jetzt überrascht hat, war tatsächlich, also Lille, das hat mich wieder jetzt runtergezogen, weil das war ja sonst eigentlich immer nur in der Bundesliga oder hauptsächlich in der Bundesliga das Thema, ne? Weil in der Champions League haben sie ja gut performt und die erste Halbzeit gegen Lille, das war ja durchaus sehenswert.
Absolut.
Ne? Das muss man ja sagen. Ja. Ne? Und so. Und dann gehst du auch noch in Führung und performst da gut. Aber was sich da in der zweiten Halbzeit abgespielt hat, also da habe ich überhaupt null Verständnis.
Ja.
Oder?
Ja.
Oder gibt's da? Nee. Das war unfassbar.
Ja.
Also wenn du die Spieldaten dann anguckst, ich habe leider die Halbzeitdaten nicht mitgeschrieben, weil das mache ich immer nur, wenn sie schlecht spielen und gegen Lille war es ja gut, aber Passquote, muss man vorstellen, 79% BVB, 86 Lille. Das ist normal in allen BVB-Spielen immer umgekehrt. Mhm. Ja. Ballbesitz 57% Lille.
Ja.
Zweikampfquote 57% Lille.
Mhm.
Luftzweikämpfe 71% Lille. Torschüsse 9-7 für Lille. Das gibt's doch gar nicht.
Ja.
Ja, da fragst du dich, wie kann das denn sein? Ich kann doch nicht, wenn ich 1-0 führe in der Champions League und zu Hause spiele vor den Fans und eigentlich durch die letzten beiden Siege im Aufwärtstrend bin, dass ich da komplett einbreche. Das ist ja nicht zu fassen. Und da kam ja die Erklärung von Kovac, weiß nicht, ob du die gehört hast,
nee.
Mit einer, jetzt hör genau zu, mit einer brandneuen Kritik. Da hat ja der Kovac dann nach dem Spiel versucht, das zu erklären, warum die zweite Halbzeit so gelaufen ist. Ne? Und dann, also nicht wörtlich, sondern so sinngemäß, hat er dann versucht zu erklären, ja, wenn der Gegner im Pressing vorne nicht unter Druck gesetzt wird, nicht richtig, kann er den Ball logischerweise nach vorne spielen. Und wenn er den Ball nach vorne gespielt hat, muss ja die ganze Mannschaft wieder zurücklaufen. Ja? Und wenn sie dann den Ball hat, wird er auch wieder ganz nach vorne laufen. Das heißt, die Mannschaft muss unheimlich viel Kilometer abreißen. Mhm. Ja, die waren ja auch ziemlich im Arsch nachher, muss man ja ehrlich sagen.
Ja.
Ne? Umgekehrt heißt es, oder hat ja dann auch so durchblicken lassen, wenn man vorne gleich richtig drauf geht und den Ball gewinnt, spart man diese ganz vielen Kilometer, weil du ja immer praktisch vorne bleibst. Ne? Also, obwohl ich muss sagen, als ich das gehört habe, also diese taktische Vorgehensweise, die hatten wir also vor 30 Jahren schon. Ja, und das ist ja das, was ich schon jetzt die ganze Zeit immer bemängel. Wenn du vorne, wenn du ein oder zwei da vorne hast, die nur halbherzig oder gar nicht angreifen und die können den Ball hinten sauber rausspielen, ja. Genau, dann rennst du immer hinterher, dann machst du Kilometer um Kilometer und rennst, ja. Ich fand das jetzt nur, deswegen habe ich jetzt in Anführungsstrichen brandneue Kritik, ja, dass ihm das jetzt auffällt. Ich meine, da sprechen wir ja schon seit die ganze Saison schon, dass die da vorne nicht richtig drauf geben. Ich meine, Gyrassi ein bisschen, ne? Bayer macht es so ganz gut, aber Gittens zum Beispiel ist ja jetzt auch kein Spezialist, ne,
Also wenn ich das Lille-Spiel nehme, muss ich den ja gefühlt auf eine Ebene mit Brand setzen.
Genau, ja. Das ist der Punkt, genau. Das war ehrlich gesagt gar nichts.
Der hat sich nichts getraut, erstmal vorne. Der hat sich hinten, ist er dann irgendwie so halbherzig mitgelaufen, ist aber dann auch irgendwie immer gefühlt 10 Meter vorm Gegner stehen geblieben, ist nicht drangegangen, hat ihn nicht bedrängt oder irgendwas.
Genau. Es waren praktisch, waren es diesmal alle drei. Alle drei sage ich, Brandt, Gittens und Gyrassi diesmal.
Ja.
Adeyemi nehmen wir mal aus. Ich habe mir mal die Einzeldaten mal angeguckt von denen. Ne?
Mhm.
Also der einzige herausragte war Adeyemi mit 41 Ballkontakten und 5 Zweikämpfen in dem Spiel gegen Lille.
Mhm. Ne?
So, und jetzt kommen die anderen. Gyrassi, 23 Ballkontakte, ein Zweikampf. Wobei man muss sagen, für die, die sich jetzt wundern, also ich sag mal so 5 bis 8 Zweikämpfe ist schon gut. Ne? Mhm. Also das ist ein guter Wert bei Adeyemi, 5 Zweikämpfe für Angriffsspieler, also das sind nicht so viele, aber Gyrassi, ein Zweikampf, Gittens, 35 Ballkontakte, 2 Zweikämpfe, Brandt, 31 Ballkontakte, 1 Zweikampf.
Ja.
So, die kommen, ein Zweikampf, das musst du dir mal vorstellen. Ja.
Also in 90
der
Minuten.
Kommt ja gar nicht, der kommt überhaupt nicht in Zweikampf. Ne?
Ja.
Und Adeyemi, wie gesagt, 41 Ballkontakte, 5 Zweikämpfe. Mhm. Ne? Das ist auch eine völlige Bestätigung dessen, was der Kovac gesagt hat, ne? Dass sie im Vorne da überhaupt kein Ding machen. Ne? Also, aber wie gesagt, ja, Jule fand ich auch wieder unfassbar. Und pass auf, jetzt, ich habe mich trotz allem noch so an ein paar Zahlen gemacht. Jetzt, ich habe das jetzt einfach nur mal so ohne Wertung einfach mal so rausgeschrieben und verglichen. Ja? Ballkontakte und Zweikämpfe. Ne? Habe ich mir jetzt mal so ganz wertfrei einfach die ersten 10 Spiele rausgesucht.
Mhm.
Ja? und habe mal im Vergleich dazu die ersten 10 Spiele von Wirtz genommen, der ja von Kovac mit Brandt auf
in etwa richtig. Auf eine, ja, ja, ne, ist ja, die sind ja auf einer Höhe. Ja, ja.
So, ja. So, also ich sag dir jetzt mal so die ersten 10 Spiele. Geführte Zweikämpfe von Julian Brandt. Ne? Mhm. Ich gehe es einfach mal so durch.
Ja, ja.
Also ne, immer die Zahlen, die ich sage, sind die Zweikämpfe pro Spiel. 2, 1, dann 3, 8, 4, waren mal 3 Spiele ineinander und dann 1, 1, 2, 2, 2. Jetzt lese ich dir mal eben kurz Wirtz vor. Da gab es leider, da habe ich nur die ersten 9 genommen, weil ein Spiel hat er nicht gespielt. Mhm. So. 11, 6, 3, 2, 5, 12, 2, 3, 5, bumm. Mhm. So, und bei Ballkontakten ist es ähnlich. Ich habe mal die Ballkontakte in den ersten 10 Spielen, bei Wirtz in 9 Spielen. Ballkontakte Brandt, 550. Ballkontakte Wirtz, 746. Boah. Ja. Zweikämpfe, 26 Brandt, 49 Wirtz.
Ja.
Das ist genau, nackte Zahlen, jetzt einfach dahingestellt.
Kleiner Unterschied.
Es soll jetzt keiner kommen, ja, der spielt ja auch mal anders und dies und das. Pass auf, aber das ist so ein eklatanter Unterschied. Hm. Ja. Und wenn du die Anzahl der Spiele siehst, wo er ein oder zwei Zweikämpfe hatte im Spiel, das ist praktisch Verweigerungstaktik ist das. Ne? Ja. Und pass auf, also er tut mir fast schon, jetzt kommt der schlimmste Punkt, wenn man Mitleid hat mit dem Spieler. Das ist eigentlich das Schlimmste, was dir als Spieler passieren kann. Das hatte ich früher auch mal, dass die Leute Mitleid hatten mit mir. Ja. Und wie gesagt, schlimmer geht's kaum, aber der ist übrigens auch, was unsere Kommentatoren angeht, das muss ich jetzt noch mal ein bisschen zitieren, ist halt auch das Thema gewesen. Ja. Also fast bei allen. Ja? Ja. Also unter anderem Fritz, der BVB ist wieder da, man sieht Kovac seine Veränderung. Das Wichtigste ist aber, dass Fehlpass Brandt nicht spielt. Das kriegt er immer noch dauernd auch noch so Kosenamen. Ne?
Ja.
Ach, dazwischen sehe ich übrigens noch Angie. Grüße nach Kalifornien, Angie. Die hat einfach nur die Daumen gedrückt, was am Samstag geklappt hat, Angie. Ja, also bleib bei uns. So, geht weiter. Fehlpass Brandt ist eine Bremse im Mittelfeld, der schlechteste Zehner, den der BVB jemals gehabt hat. Nochmal Fritz. Mhm. Ja. Dann Mario De Luca, der gravierende Unterschied zwischen Brandt und Rehner. Rehner spielt sauber ohne große Fehler. Rehner spielt 1 bis 2 Pässe, während Brandt im besten Fall 1 bis 2 Pässe pro Spiel überhaupt an den Mann bringt. Mit Brandt spielt man zudem mit einem Mann weniger, dazu auch unmotiviert und körperlos. Aber was mich am meisten stört, wenn er wenn er einen einfachsten 1 Meter Fehlpass vertändelt, dass er stehen bleibt und versucht nicht mal den Ball wieder zu gewinnen. Für mich der teuerste und schlechteste Zehner, der je ein BVB-Trikot getragen hat. Das ist natürlich jetzt Hammerkritik, aber ja, du siehst, das ist, dann kommt hier noch Brandt maximal Westfalen-Niveau. Dann kam noch Kerouac, keine Ahnung. Glaubst du, wird er geschrieben, ey. Gewack. Ja. BVB spielt mit Brandt und Sabitzer nächstes Jahr gegen den Abstieg. Dann Porto, vor allem Brandt, sorry, unterirdisch ist noch untertrieben. Adrian Köster, man könnte natürlich sagen, im Gegensatz zu den letzten Spielen hat Brandt gestern wieder gespielt und wieder keine Leistung gebracht. Das ist mir aber zu einfach. Ne, also als Erklärung, warum die gegen Lille jetzt so Mist gespielt haben. So, und abschließend Che Guevara, eigentlich spielt man mit Brandt als mit 2 Mann weniger, also zu 9. Erstens wegen seiner Körperlosigkeit als Anspielstation, weil er immer fehlt. Und zweitens, weil er mit seinen Fehlpässen die Konter der Gegner perfekt 1:1 regelmäßig einleitet. Ja, das ist alles, ich meine, das hört sich alles brutal an. Ja. Wenn man es ein bisschen runterkocht, in der Sache stimmt es aber tatsächlich. Ja. Ne? Also er spielt unfassbare Fehlpässe im Moment auf kurzem Raum. Also nach vorne ist ja auch ganz wenig. Und bei Ballverlusten geht nicht hinterher. Da kommt nicht diese Reaktion, weißt du, ja, boah, das mache ich wieder gut. Ja, dann kommt das Jülchenfüßchen raus und so weiter. Der geht nicht drauf. Und übrigens exakt, das war auch wieder, wenn man sich das 1-1, also wenn man das Gegentor gegen Lille anschaut. Ich weiß nicht, ob du erinnern kannst. Das ging ja um die linke Lille-Seite in der Verteidigung, ne? Auch da, guckst du mal an oder guckt ihr euch das nochmal an. Ja, Julian Brandt ist dabei und er erzeugt keinen Druck auf den Gegenspieler. Er läuft nebenher. Ja, der spielt den Pass raus. Gut, und dann kommt natürlich der Hauptfehler, das war Sabitzer in diesem Fall. Ja, was der sich da bei dieser Aktion gedacht hat, ist mir auch völlig schleierhaft. Der geht ohne auch im Dauerlauf irgendwie geht er ein Stück raus und versucht diesen Querpass zu kriegen und kommt nicht ran und dann geht der Typ da in Richtung Tor. Ne? Also völlig uninspiriert, völlig ohne Druck und ich habe keine Ahnung, was in dem Kopf da vorgegangen ist in diesem Moment. Läuft der außen an dem Spieler vorbei? Der ist innen und hat den Ball. Also das sind alles Dinge, das kannst du alles nicht erklären normalerweise. Vor allen Dingen nicht im Champions League, was ist das? Achtelfinale?
Achtelfinale,
Achtel, ja. Nicht im Champions League Achtelfinale, wenn du 1-0 führst. Das ist mir völlig schleierhaft, das Ganze. Ne? Ja, also da haben wir jetzt mal schon wieder schön abgeledert.
Ja, aber ich muss sagen, also ja, Brandt, okay, Gittens haben wir auch angesprochen, aber ich weiß nicht, ob nur mir das so gegangen ist. Im Stadion, vielleicht war es auch irgendwie die Atmosphäre, aber dieser Schiedsrichter, also der hat ja in jeder Situation hat er für Lille gepfiffen und dann hat er die gleiche Situation, aber nicht für den BVB gepfiffen.
Ja, da kam auch hier und da Kritik auf, ne? Muss ich auch
Also,
sagen,
wie gesagt, das ist mir selten so extrem aufgefallen,
ja.
wie in diesem Spiel. Und dann, also das Höchste war dann ja hier dieses Foul an Svensson, wo
Ja,
der
ja,
Spieler
ja, ja,
einfach
ja.
nur mit offener Sohle in die Achillesferse
Brutal. Ja.
und nichts, noch nicht mal ins
Aber
Gelb.
ich wollte gerade sagen, die hat ja nicht mal Geld gekriegt. Das
Nein!
ist ja das ist ja der
Weißt
Höhepunkt,
du, und
ne?
das wurde sich angeguckt, es wurde sich angeguckt, da stand ja dann auf einmal auf der Leinwand
Ja.
irgendwie so Carton Rouge oder sowas. Aber er hat sich dann, also es wurde kontrolliert, aber er hat sich's nicht nochmal angeguckt und dann einfach gesagt, nee, wir spielen weiter.
Ich weiß gar nicht, wie das ist. Das hat die, also diese Frage, also erstmal fand ich auch, da hätte man durchaus rot geben
Ja.
können. Ne? Ich meine, zudem er noch ausgewechselt wurde,
Ja.
verletzt, ja. Punkt 1. Das sollte man sowieso mal mit ins Regelbuch nehmen, finde ich. Wer wegen eines Fouls, wegen eines absichtlichen brutalen Fouls, jetzt nicht wegen so einer Kleinigkeit, wenn du umknickst, aber wegen absichtlich brutalen Fouls, wenn der Gegenspieler von dem Platz verlässt, der Foulspieler gleich mit.
Ja.
Ja, das wäre mal eine Idee vielleicht. Aber egal, gibt es noch nicht. So, ja, dann wird rot überprüft,
Ja.
wird dann praktisch ja, für nichtig entschieden. Darf der denn auch kein Gelb geben, der
Ich
Schiri?
weiß
Weiß
es
ich
nicht.
jetzt gar nicht.
Ich habe keine. Ja, er hat es ja scheinbar nicht gesehen. Schätze ich mal.
Ja, aber wenn doch da sind wir wieder bei dem Punkt, den du gerade hattest. Wenn er sich das selber anguckt, dann könnte er ja sagen: Ja, gut, ich gebe kein Rot, aber ich gebe wenigstens Gelb. Aber der hat nicht mal Gelb
Nee.
gekriegt. Ich habe übrigens am Monitor habe ich auch gesucht. Sag mal, haben sie jetzt vergessen, das einzublenden, dass er Gelb gegeben hat? Nein,
Nee.
hat er nicht. Ja, du hast recht. Also der Schiri war auf jeden Fall, sagen wir mal, nicht auf unserer
Nein.
Seite. Ne? Das muss man mal ganz klar sagen.
Also,
Ne?
dass der, also der internationales Spiel und dann so ein Schiedsrichter, unfassbar.
Ja, gut, da hat es ja schon ganz andere gegeben. Ne?
Ja.
Also das war schon, ja, das war brutal. Ja, gegen Lille, das war echt zweite Halbzeit, das war
Ja.
unfassbar.
Aber
Passquote, da muss man vorstellen,
Ja.
Passquote 86% hat, ne? Ballbesitz 57% für Lille. Also jetzt nach dem Spiel wohlgemerkt, ne? Zweikampfquote 57%. Luftzweikämpfe 71% alles für Lille.
Ja.
Torschüsse 9-7 für Lille.
Ja.
Das musst du dir vorstellen, nach dieser ersten Halbzeit, wie kann sowas sein? Wie geht das? Ich meine, die Erklärung von Kovac, ich habe es ja da ausgeführt, dass die natürlich dann unheimlich Kilometer machen mussten und so, aber das mussten die anderen ja auch. Ich meine, die haben vorher in Paris Saint-Germain 3 Tage vorher, haben die ja eine riesen Packung gekriegt.
Ja.
Also es ist ja nicht so, dass die jetzt keine Spiele machen. Ne? Und also, ja, ich bin schon wieder, das hat mich schon wieder echt runtergezogen. Ne?
Total,
Ich meine, klar,
absolut.
also die Ausgangsposition ist natürlich da hat der Adeyemi recht, es ist erst die erste Halbzeit in Anführungsstrichen gespielt. Ja, es steht ja noch ein Spiel aus.
Ja, und dann
Das
holen wir es halt
stimmt.
bei denen, ne?
Ja, gut, aber das klang so irgendwie so ein bisschen überheblich irgendwie so.
Ja.
Ja, ist ja egal. Weißt du, das meine ich auch mit seinem
Ja.
Interview. Ne? Das hörte sich so für mich als Fan, der total enttäuscht ist für die zweite Halbzeit. Und dann sagt er, ja gut, da haben wir jetzt nur 1-1, aber wir spielen ja noch so. Ne? Ja, da hätte ich mir erwartet, ich sage, pass auf, wir haben echt einen Scheiß zusammen gespielt, zweite Halbzeit. Aber ja, wir werden uns jetzt zusammenreißen und weißt du, so kämpferisch. Ne? Aber ja, dann gewinnen wir eben Lille, zweite Halbzeit, super. Ne? Deswegen habe ich gedacht, ey Junge, sprich doch bitte nicht nacheinander.
Ja.
Oder nur, wenn es was Gutes zu berichten gibt. Na,
Ja.
ehrlich. Ey. Naja, gut, aber wie gesagt, Ajemi, da lassen wir jetzt mal machen. Ey. Das war ja
Genau.
ein super
Ja.
Tor. Ey. Vielleicht war er noch ein bisschen in Euphorie oder so,
Ja,
keine
aber
Ahnung.
wie gesagt, gegen Pauli auch gut gespielt. Jetzt gucken wir mal auf das nächste Spiel, blicken wir mal ein bisschen in die Zukunft. Es geht weiter gegen Augsburg. Und dann habe ich erstmal so gedacht, Augsburg, Augsburg, wo steht denn Augsburg? Ach, Augsburg steht ja nur ein Platz hinterm BVB. Drei
Ja,
Punkte,
genau.
also Platz 11 Augsburg, Platz 10 Dortmund.
Aber jetzt das Gute, du, aber das Gute. Mhm. Ja, sie stehen also Tabellennachbarn, ne? Ja. 3 Punkte. Aber jetzt die gute Nachricht, ne? Augsburg müsste 8-0 gewinnen, wenn sie an uns vorbeiziehen, ah, weil die minus 8 Tore haben.
Und das plus ist 7. doch mal relativ unwahrscheinlich.
Ja, also 8-0.
Ja.
Also wir werden den Platz aller Voraussicht nach gegen Augsburg verteidigen, ja, auch wenn es schlecht läuft.
Ja.
Ne? Ja, ist das so? Ja, du, aber ich bin natürlich genau wie du. Bei Augsburg bin ich jetzt auch kein Fachmann.
Ja.
Und auch keine Fachfrau. Und habe mich da ein bisschen intensiver mit beschäftigt, mit der ganzen Geschichte. Und du, da wird es ja ganz schwindelig.
Ui.
Ja. Muss man echt sagen, ne?
Weil?
Ja, also die Augsburger haben... wenn ich das mal ganz kurz so sehe, so, die Augsburger haben die letzten 8 Spiele nicht verloren.
Mhm.
Also die haben in diesem Jahr nur das erste Spiel verloren.
Ja. Aber auch viele Unentschieden, ne?
Ja, ja, gut, aber pass auf, also die haben nur das erste Spiel dieses Jahr verloren, ja. 25, das war zu Hause 1-0, zu Hause 1-0 gegen Stuttgart, kann man verlieren.
Ja.
Ne? So, danach haben sie nicht mehr verloren, aber letzte Woche 0-0 gegen Freiburg zu Hause. In Gladbach 3-0 gewonnen.
Ja.
Dann zu Hause gegen Leipzig 0-0. Du hörst diese ganzen Nulls, die haben so viele Nullen. Na, hat kein anderer Verein. Also die spielen auch, hinten stehen die auch gut.
Ja.
Also nochmal, zu Hause gegen Leipzig 0-0. Dann in Mainz, du erinnerst dich, Mainz,
ja.
4. Platz. Ja.
Immer noch.
In Mainz 0-0. Gegen St. Pauli, in St. Pauli 1-1. Dann zu Hause gegen Heidenheim 2-1 gewonnen. Dann in Bremen 2-0 gewonnen und in Union 2-0 gewonnen. Das sind die letzten Spiele. Sage ich mal, Hut ab
ja.
vor dieser Auswärtsleistung.
Absolut.
Ne? Also gerade in diesem Jahr, das sah ja in der Hinrunde, sah das ja alles viel, viel schlechter aus. Mhm. Und was auch auffällig ist, die haben bei allen Auswärtsspielen, die sie zu 0 gewonnen haben, ne, hat immer... einer alle Tore geschossen. Also beim Gladbacher, beim Spiel in Gladbach, wo sie 3-0 gewonnen hat, hat der Claude Maurice einen Hattrick gemacht in der zweiten Halbzeit. Der hat übrigens schon 9 Tore, das nur am Rande ja, für die BVB-Verteidiger. Ja. dann haben sie bei Bremen 2-0 gewonnen, zweimal Essende. Und dann haben sie bei Union gewonnen, zweimal wieder Claude Maurice. Ja, also gut, das ist jetzt ein blöder Zufall, aber schon auffällig. Ne?
Absolut.
Also lange Rede, kurzer Sinn, die sind immer in einer richtig guten Form.
Ja. Ja?
Und die sind ja, die waren ja schon, deswegen sind die mir auch nicht so aufgefallen. Und ich habe auch gedacht, was, die sind unser Tabellennachbar, ja, ja. Was ist denn da los? Ne? Ja, ja, die sind richtig auf dem Aufwärtstrend. Ja. Ne?
Allerdings,
der Jes Torup, der macht dann guten
ja,
Job.
Oh ja, ja, ja. Aber allerdings auch, du hast ja gesagt, wenn die jetzt gewinnen sollten, ne, also es wird nicht klappen mit dem, dass die an uns vorbeikommen. Aber ich habe mal geguckt, jetzt sind die sehr eng alle auch immer noch zusammen da oben. Ne? Also was heißt da oben? Also ab dem BVB mit 3 Punkten auf dem Konto. Je nachdem, wie die anderen so spielen. Sie können zumindest punktetechnisch auf Leipzig auf Platz 6 aufschließen.
Ja, also das wäre jetzt, ich habe erstmal so das Negative wieder ja, rausgesucht.
Deswegen bin
muss
ich jetzt
man
wieder
ja
das
Positive. Man kann ja immer nicht nur da durch die rosa rote ja. Brille gucken. Ne?
Deswegen, ich überlasse dir immer so das erstmal so das Negative und dann komme ich mit.
Ja, eigentlich gucke ich ja sehr gern durch die rosa rote Brille, aber ja. man kann ja die Fakten nicht wegschweigen.
Nein, ne? Nein, auf keinen Fall.
So, jetzt sagen wir mal, gucken wir uns mal das Gute an. Das Gute war der 24. Spieltag, ne? Augsburg-Freiburg 0-0.
Ja.
Also Freiburg auch Punkte gelassen. Mhm. Dann, gut, ob jetzt Mainz gewinnt in Leipzig, das finde ich jetzt, hört sich jetzt ein bisschen doof an, wobei, obwohl Mainz jetzt 4. ist, aber fand ich jetzt gut, weil immer noch habe ich Mainz nicht so auf dem Zettel als
nie.
Champions League-Teilnehmer,
nee.
Weißt du?
Nee.
Kann sein, dass ich mich da unglaublich täusche, weil der Job, der macht ja auch, der Boda, der macht ja auch einen super Job da, der Trainer. Ne? Also die, und die, wie die spielen, das ist unglaublich.
Das ist die beste Saison bisher in der Mainzer Geschichte.
Ja, ja, aber die spielen auch wirklich gut. Das ist ja auch nicht, dass sie nur durch Eigentore der Gegner gewinnen oder so, ne? Die machen gute Spiele. So, dann war Stuttgart gegen Bayern 3-1, ne? Auch, also für Bayern,
ja.
Ne? Also das ist ja auch gut für uns.
Ja.
Dann hat Leverkusen in Frankfurt 4-1 gewonnen, auch gut für uns, ne? Also das waren schon mal, was jetzt den Blick auf die Champions League Plätze angeht, schon mal gute Ergebnisse. Gut. Wolfsburg und Gladbach haben 2 gewonnen, aber die musste sowieso überholen, also von daher ist das egal. Ne? Also wir haben jetzt Rückstand auf Mainz, 6 Punkte.
Ja.
Das hört sich jetzt erstmal nicht so viel an.
Aber das Problem ist, glaube ich, also es ist natürlich ist es nicht viel. Also es sind
und
zwei
sieben
Spiele.
Tore übrigens. Übrigens sieben
ja,
Tore.
Das kommt noch dazu dann, ne? Ja. Erschwerend. Und auch einfach, dass all diese, also sind ja viele Mannschaften dazwischen, nicht viele Punkte, aber viele Mannschaften. Und das heißt, die müssen ja auch alle irgendwie mal, selbst wenn der BVB jetzt eine Serie startet, müssen die ja alle erstmal noch dann auch mal verlieren.
Ja, das Gute ist natürlich, wenn, also es gibt. Also das Schlechte ist, wenn du so viele Mannschaften vor dir hast, müssen ja irgendwo alle abkacken.
Ja.
Ne? Weil sonst kommst du nicht auf vier.
Ne?
Also wenn nur einer vor die olle Serie startet, dann kommst du an dem nicht mehr vorbei.
Ja.
Ne? Also das ist schon mal schlecht. Das Gute ist, wenn so viele Mannschaften da sind, die spielen ja auch alle gegeneinander. Ne? Und im Idealfall nehmen sie sich gegenseitig Punkte weg.
Ja.
Ich sage ja, ideal ist immer ein 1-1. Ne? Ja, dann kriegt jeder nur einen Punkt. Und wenn du gewinnst, machst du ja immer einen Punkt gut. Zwei Punkte gut.
Ja.
Ne? Klar, ne? Wenn deine Gegner zwei einen Punkt machen und du machst drei, machst du gegen beide zwei Punkte gut. Also es besteht natürlich noch eine Chance. Sechs Punkte hört sich jetzt echt nicht so gewaltig an,
nee.
Ne? Bei noch 10 Spieltagen.
Ja. Ja, also vor allem jetzt, was du gesagt hast, allein dieses jetzt diesen Spieltag, ne? Also Gladbach gegen Mainz spielen zum Beispiel.
Ja.
Beide vom BVB. Dann Freiburg-Leipzig nehmen sich auch Punkte weg, im besten Fall gegenseitig.
Ja. Ja.
Gut, Eintracht Frankfurt spielt gegen Union Berlin. Union ist nicht dabei irgendwie. Leverkusen-Bremen.
Ja, trotzdem können sie ja theoretisch verlieren, aber auch wahrscheinlich nur theoretisch gegen Union. Ja.
Leverkusen-Bremen, da wird wahrscheinlich Bremen nicht gewinnen.
Also auf Leverkusen und Bayern kannst du doch einfach vergessen.
Ja.
Ja, da wollen wir nicht hingucken.
Ja.
Wir müssen auf Mainz gucken.
Ja. Und hoffen, dass St. Pauli wieder gut drauf ist gegen Wolfsburg.
Ja, klar. Das ist, das kommt dazu. Ne? Ich meine, das ist durch diese Enge natürlich auch begründet, dass du immer eine Chance hast. Ne?
Ja.
Ich meine, St. Pauli, die wo spielt St. Pauli? Spielen die auswärts? Oder?
St. Pauli, Wolfsburg, in Wolfsburg.
Ja, na gut, auswärts ist ja nicht so gut. Ah, egal. Also jedenfalls können die alle Punkte lassen.
Ja. Ja,
und das muss man natürlich, da muss man hoffen, das ist schon klar. Aber wir müssen natürlich auch erstmal gegen Augsburg gewinnen.
Ja,
ne?
Ja. Aber ja, wenn wir jetzt gesagt haben, hier die zweite Halbzeit gegen Lille lief nicht gut, ach, unentschieden jetzt wieder. Trotzdem seit 4 Spielen der BVB ungeschlagen. Ne? Also Lille, Pauli, Union, Sporting, gut, da sind 2 Unentschieden dabei. In der Champions League aber die beiden Unentschieden. Also es ist immer noch so ein Aufwärtstrendchen.
Trendchen.
Trendchen.
Genau. Ja, ich finde, das ist eigentlich tragisch, ne? Weil sie, ne, ich meine, also das Spiel gegen Pauli, wie gesagt, das war da Hauptsache Gewinn, das haben sie oft genug nicht getan, gerade vor Champions League-Spielen auch, gegen so Underdog, sage ich mal, ne, das haben sie relativ seriös über die Bühne gekriegt, ne? Das Spiel davor war ja eh gut, haben sie ja gut gewonnen, so, und jetzt, dann spielst du die erste Halbzeit gegen Lille gut, und wie kann das denn zu diesem Einbruch wiederkommen? Und jetzt ist die Frage natürlich,
wie kommen sie da raus?
Ja, oder findet das jetzt in den Köpfen schon wieder statt? Ja, ist das schon wieder was sie zurückwirft, wo sie schon wieder anfangen an sich zu zweifeln? Ne? Weil sie hatten ja eigentlich eine positive Ausstrahlung die letzten Spiele, muss man ja sagen.
Ja,
ne? Das
total.
Hat der Kovac ja schon geschafft. Ne? Auch die Spielweise. Ne? Ich meine, noch mal ganz kurz, ja, fängt hinten an mit Kobel, es gibt keine Querpässe mehr da hinten, ja, da wird das Ding nach vorne gejumst. Ja, und dann wurde schön in die Zweikämpfe gegangen, dann hast du den zweiten Ball erwischt und dann bist du sofort, dann hast du sofort einen Gegner praktisch dann vor dir, wenn du den Ball erkämpfst, ja, den zweiten Ball nach einem langen Pass vom Torwart, der dann natürlich nicht sortiert ist.
Ja.
Da hast du immer das ist ja das Schöne, das finde ich ja, das hört sich jetzt ein bisschen billig an, man muss ja nicht immer alle Bälle langschlagen, aber in vielen Situationen sorgt das mal, wenn du sonst nicht durchkommst, auch mal für ein bisschen Unruhe beim Gegner.
Ja,
das hat sich tatsächlich bei dem BVB, finde ich, in den letzten Wochen bezahlt gemacht und das hat man auch gesehen und die Jungs sind auch wieder irgendwie aktiver, weißt du, das sind schon alles gute Spieler und in diesen Aktionen, dann sind sie den Gegnern meistens überlegen, den anderen, dann bist du im Vorteil. Wenn du so eine unaufgeräumte Deckung plötzlich vor dir hast. Ne? Dann kannst du auch mal einen anderen Laufweg machen, denn sie ändern die Situation, die Position auch ein bisschen mehr als früher, finde ich. Ne? Dann wird mal gekreuzt und so. Also da gibt es mal Anspielstationen. Also das war schon alles auf einem guten Weg. Ne? Bis zu dieser Drecks zweiten Halbzeit gegen Lille. Ne? So, ja, jetzt muss man natürlich gucken.
So, im besten Fall machen sie dann jetzt am Samstag zu Hause ja auch wieder gegen Augsburg. Einfach, ich würde sagen, nach der ersten Halbzeit weiter.
Ja, gut, ich meine, die letzten Spiele Ja, die letzten Spiele gegen, also das ist jetzt mal wieder das Positive.
Ja.
Ja. Nee, ein negatives haben wir Hinspiel gegen Augsburg immer 2-1 verloren. Das war auch so ein Dreckspiel, kann mich noch erinnern. Das war echt oh, nee, zum Wegschauen. Aber die Historie in Dortmund. Ja, also Heimspiele. Die letzten 6 Heimspiele gewonnen. Und zwar das letzte ganz klar mit 5-1. Es war jetzt zweimal 5, also die letzten 6 Heimspiele war jetzt zweimal 5-1 und zweimal 4-3 zu Hause.
Also es fallen auf jeden Fall Tore.
Ja, das waren viele. Ne? Einmal haben wir so 2-1 und einmal 3-1
Ja.
gewonnen. Also wie gesagt, ne? Also die letzten 6 Heimspiele gewonnen. Davor waren 2 Unentschieden. Das waren 16-17 und 17-18, beides mal 1-1. Und die letzte Heimniederlage, die ist jetzt die war in der Saison 14-15, also das ist 10 Jahre her. Ne? Das war eine 1-0 Heimniederlage. Also zu Hause sieht's gut aus gegen Augsburg. Und wie gesagt, die haben das letzte Mal so 5 Stück gekriegt. Da kriegst du auch nicht so aus dem Kopf raus. Ne? Also es ist immer schon, ich weiß es aus Erfahrung, du hast so bestimmte Gegner, wenn du die hast, weiß ich auch nicht, wie das kommt, aber dann hast du ein besseres Gefühl und gehst schon ganz anders rein. Ich hoffe, dass das jetzt gegen Augsburg nach dieser 5-1-Erfahrung aus dem letzten Jahr, waren ja noch einige dabei, dass man dieses Gefühl auch hat und andersrum, dass die Augsburger denken, ach du Scheiße, jetzt hoffentlich kriegen wir nicht wieder 5 Stück. Ne? Also das gibt mir ein bisschen Hoffnung. Ne? Ich meine, ist natürlich, ja, wie gesagt, Hoffnung. Es ist jetzt kein Wert, den man jetzt dazu benutzen sollte, die große Euphorie auszurufen, aber zumindest mal gibt es Hoffnung, ist ja auch schon schön.
Und was ja auch jetzt nochmal ist, ne, sie könnten jetzt nochmal so richtig, also 3 Spiele sind jetzt ja noch, dann ist Länderspielpause, jetzt dann Augsburg, Lille das Rückspiel, direkt dann Leipzig, danach am Samstag Topspiel in Leipzig. Also jetzt nochmal 3 Spiele, einfach richtig Gas geben und dann mit einem guten Gefühl in die Länderspielpause gehen.
Das sagst du so, ja, das
Ja.
wäre super. Ja. Also nochmal, ich glaube schon, also ich glaube an die Truppe jetzt mittlerweile, muss ich sagen. Wie gesagt, das hat mich zwar ein bisschen zurückgeschmissen, die zweite Halbzeit, weil man ist ja einfach zu viel Rückschläge gewöhnt, einfach aus den letzten, weiß ich, 3, 4 Jahren fast. Ne?
Ja.
Aber der Trend ist gut. Ich finde, der Kovac hat das jetzt auch, ich glaube, dass man spürt schon so ein bisschen ein Stück weit, dass er es gar nicht so schlecht gemacht hat. Ich habe ihn ja ein bisschen ausgemeckert, die ersten beiden Spiele, wo er dann irrsinnige Kommentare abgegeben hat, so nach dem Motto, ich war 100% zufrieden mit der Einstellung. Und da habe ich gedacht, was erzählt er denn jetzt? Aber vielleicht wollte er den Jungs echt nur ein bisschen Selbstvertrauen einimpfen, ich
Ja.
weiß es nicht. Ist auch egal. Auf jeden Fall haben sie ganz, ganz gut gespielt, sind auf einem guten Weg. Ich finde die Art und Weise, wie sie spielen, jetzt nicht dieses Hintenrumgespiele und überhaupt nichts mehr nach vorne, das ist alles gut. Und gut, jetzt müsste man nur noch sehen, dass er den Brandherd irgendwie wie jetzt dann in den Griff kriegt er.
Ja.
Ne? Ja, da weiß ich
Aber
natürlich
das
auch
kriegt
nicht.
er relativ leicht in den Griff, indem er wieder Bayer und Rainer aufstellt. Oder?
Ja, obwohl der Brand tut mir schon fast ein bisschen, das habe ich ja schon gesagt, der tut mir fast ein
Ja.
bisschen leid schon. Ey, ne? Aber Mitleid, ja, aber er hat es auch nicht anders verdient, ey, muss man ehrlich sagen. Ja, also ja, ich bin gespannt, wie er, ich meine, wenn die natürlich jetzt noch ein paar, weil der ist ja, scheint ja auch ein bisschen sensibel zu sein, das
Hm,
hat man ja auch
ja.
in seinen Aussagen vor 2, 3 Wochen gehört, ne? Wenn du den natürlich jetzt noch 2, 3 Mal rauslässt, kann natürlich auch sein, dass er dem komplett enteierst. Ne?
Da
Das
braucht es
wäre
jetzt
natürlich schade,
Fingerspitzengefühl
weil
dann, ne?
er ist natürlich schade, weil ich meine, er ist halt ein super Kicker. Ne? Also nochmal, dass wir es nicht falsch verstehen. Ne? Der hat ja unglaubliches Talent und technische Fähigkeiten, hat ja auch schon viele Tore geschossen und vorbereitet. Aber was er da im Moment die letzten Wochen da abliefert, ist einfach unterirdisch. Ne? Komplett unterirdisch. Ne? Und ja, da bin ich mal gespannt. Wir drücken ihm mal die Daumen, dass er wieder zu mentalen Kräften kommt.
Auf jeden
Ja.
Fall, das wäre
Ja.
sehr, sehr wichtig. Und vielleicht ja auch schon gegen Augsburg. Mal gucken,
Ja. Schauen wir mal.
was der Kovac da so entscheidet, so aufstellt. Ich nehme an, du bleibst bei deiner Devise nicht tippen, dann klappt's.
Ja, zumindest haben wir ja nicht verloren seitdem. Also ich würde jetzt mal
Richtig.
sagen, ich tippe mal lieber nicht
Ja.
und dann schauen wir mal, ob sie vielleicht wieder
So
gewinnen.
machen wir das. Und zwar jetzt dann auch wieder 2 Spiele bis zu unserer nächsten Folge. Also jetzt Augsburg, dann Lille. Und ich würde sagen, das Motto bleibt, wir hören uns dann nach 2 weiteren Siegen wieder.
Da wäre ich voll bei dir.
So will ich das
So,
hören.
genau, da bin ich voll bei dir.
Michael,
Dann holen
dann.
wir, dann hören wir, dann hören wir uns nächste Woche um diese Zeit nach diesen wunderbaren 2 Siegen in der allerbesten Stimmung.
Ah, ich freue mich jetzt schon
Ja,
darauf. Dann wünsche ich dir ein sehr, sehr schönes Frühlingswochenende. Das ist ja
danke,
unglaublich.
Das wünsche ich dir auch. Wünsche ich euch allen übrigens. Wenigstens das Wetter ist gut.
Absolut. Also macht das Beste raus, schmeißt den Grill an, geht ein bisschen in Gatten arbeiten, keine Ahnung. Und dann genießen wir die nächsten zwei Siege des BVB gegen Augsburg und gegen Lille. Und dann hören wir uns wieder nächste Woche.
So wird's kommen. Bis dahin.
Ciao. Bis dann. Ciao.
Die Vorstopper. Der Bundesliga-Podcast mit Michael Schulz und Florian Joswig.